Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wie ja, fast jeden Tag habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert? Und ich muss das Ganze auch heute nicht alleine besprechen. Ich habe einen Gast, der ist jung, gut aussehend und mit Anfang 30 schon Chefredakteur der Weiß. Außerdem einer der klügsten Köpfe bei Twitter, auf dessen Expertise ich nicht verzichten möchte. Felix Daxel, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Einige Dinge will ich natürlich zurückweisen von denen, die du gesagt hast, aber ich nehme sie auch gerne an.
Nee, nimm das mal ruhig an, zumal dir ja auch gerade was entwendet wurde.
Ja.
Dir ist die Vespa geklaut worden. Sag mal, hast du geguckt, wie die Spieler von Werder Bremen nach dem 0:0 in der Relegation gegen Heidenheim gestern?
Ich habe die Spieler von Bremen nicht gesehen, weil ich mir dieses Spiel erspart habe und nur im Live-Ticker gesehen habe, dass Relegation im Starkregen, ja, und 0:0 Heidenheim gegen Bremen. Ich weiß nicht, da muss man schon ein bisschen masochistisch drauf sein, um sich das reinzuziehen. Aber ich war sehr wütend heute, ja. Ich war verärgert.
Ja, das glaube ich gerne. Und das in München, dass da was geklaut wird. Markus Söders München.
Berlin.
Ach, du wohnst. Stimmt.
Ja, warte mal, in München klaut jemand noch nicht mal einen offenstehenden Porsche Cayenne. Also insofern, ich glaube nicht.
Das ist für mich nicht ganz unwichtig. Ich fahre nämlich heute noch nach Berlin. Deswegen.
Ja, dann weißt du, dass ich da auch irgendwo bin, falls es relevant ist.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und hier ist schon
die Schlagzeile des Tages.
Die Zeit schreibt: Lobbyismus. Sigmar Gabriel verteidigt Beraterjob bei Tönnies. Ja, der frühere Bundeswirtschaftsminister hat das Fleischunternehmen ausgiebig gelobt und in diesem Jahr 3 Monate lang beraten. Er sieht darin keinen Interessenskonflikt. Ja, Sigmar Gabriel fliegen gerade die Herzen zu, weil er monatlich eine Pauschale von 10.000 Euro bei dem gleichsam extrem beliebten Unternehmer Tönnies bekommen hat. Gabriel selber sagt, ich kann an dem Beratungsverhältnis mit einem großen Arbeitgeber nichts Problematisches erkennen, der Rest Deutschlands schon. Und Gabriel sagt, Tönnies macht nichts Verbotenes. Ja, macht denn Gabriel etwas Verbotenes, Felix?
Naja, das ist ja letztendlich eine juristische Frage, aber es ist auf jeden Fall, um im Bild der Schlachterei zu bleiben, ziemlich schweinisch. Ja? Also er ist ehemaliger Bankenkritiker, Sigmar Gabriel ist jetzt bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat, er ist ehemaliger Arbeiterführer und jetzt hat er dieses Blutgeld von Clemens Tönnies angenommen. Und ich würde sagen, es gibt schon die Möglichkeit für einen Sozialdemokraten, Clemens Tönnies zu beraten, aber diese Beratung würde ungefähr 5 Sekunden dauern und würde ungefähr lauten, zahle deinen Leuten verdammt nochmal ordentliche Löhne.
Ja, das ist richtig. Ja, es schrödert gewaltig bei Sigmar Gabriel, der ja übrigens nebenbei auch noch Bildexperte ist. Ne? Das vergisst man manchmal auch. Und in dieser Funktion hat ja Tönnies ja ausgiebig gelobt und jetzt zuletzt gerade eben auch noch gesagt, ja, Tönnies soll zum Sündenbock gemacht werden. Also man kommt jetzt wirklich langsam hat man das Gefühl, Clemens Tönnies ist so eine Art Nelson Mandela aus Reda Wiedenbrück, zumindest wenn man die Bildberichterstattung verfolgt. Da ist ja Draxler, spricht sich ja für ihn aus und alle loben ihn. Man fragt sich langsam, was haben wir denn eigentlich gegen Tönnies? Sag mal, warum ist das eigentlich so, dass SPD-Politiker, ist die Fallhöhe bei denen größer? Jetzt war ja gerade eben auch Gerhard Schröder im Bundestag, aber halt eben nicht mehr als Bundeskanzler, sondern plötzlich als Lobbyist, eigentlich so als Abgesandter Putins. Gehen wir nur härter mit SPD-Lern oder ehemaligen SPD-Lern ins Gericht oder täusche ich mich da?
Irgendjemand schrieb auf Twitter und es tut mir sehr leid, dass ich die Quelle nicht korrekt nennen kann, weil das war eine gute Bemerkung, dass offenbar ehemalige SPD-Vorsitzende oder Kanzler auf Heller und Pfennig ihrer Partei das zurückzahlen, was sie angetan bekommen haben von ihrer Partei.
Aha, ja.
Es ist ja... Also Sigmar Gabriel hat, glaube ich, auch war oft genug genervt von seiner Partei und ja, es scheint so, dass er diese Schmerzen wirklich komplett zurückgibt, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen überdreht. Also es ist natürlich peinlich und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Natürlich wird eine Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die versucht, Mindestlöhne zu erhöhen, Werkverträge irgendwie so sozial zu gestalten, dass das komisch aussieht, wenn da ein...
Ja.
Wichtiger Politiker dann 10.000 Euro pro Monat nimmt und dann noch Reisegeld und so weiter für nichts und wieder nichts,
ja,
wenn ich mal denke.
Sigmar Gabriel hat ja noch gesagt, also, und Sigmar Gabriel hat ja auch mal so diesen leicht rotzigen Ton, der sagt dann sowas wie, für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld, aber in der Branche ist das kein besonders hoher Betrag. Ich bin kein Politiker mehr. So fand ich auch irgendwie gut. Und ausgerechnet Dietmar Bartsch von der Linkspartei, der hat da, fand ich, den besten Kommentar des Tages so abgegeben. Der schrieb nicht bei Twitter einfach nur, ach, Nachricht des Tages, Tönnies kann auch gute Gelder zahlen. Fand ich irgendwie gut. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das war humoristisch auf jeden Fall der beste Beitrag, was jetzt von der Linken sonst nicht unbedingt kommt. So, also humormäßig ist die Linke immer so ein bisschen abgehängt, weil sie sehr ernst sind. Aber ja, das war eine gute Pointe auf jeden Fall.
Ja, oder war das alles einfach auch nur vielleicht von irgendwelchen Presseorganen ein riesiges Ablenkungsmanöver, weil die tolle Grundrente, was ja auch nun ein Verdienst der SPD ist, sollte davon abgelenkt werden durch diese durchgestochene Gabriel-Meldung?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass so Themen wie Grundrente das eh immer sehr schwer haben, weil Rente ist jetzt nicht das turbo-attraktive, aufregende Sensationsthema.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft du dich am Tag mit deiner Rente befasst, aber
sehr wenig.
Ich verdränge das sehr, sehr intensiv.
Ja.
Was ich jetzt über die Grundrente gelernt und gelesen habe, ist, dass es schon eher eine gute Sache ist, weil das Geringverdiener, die sonst eine sehr geringe Rente haben, ein bisschen besser
bis zu 400 Euro mehr, ne?
Ja, genau.
Das gilt für etwa 1,3 Millionen Ruheständler. Das soll ab 2021 sein. Also man muss allerdings auch mindestens 33 Jahre Beträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben.
Da habe ich auch das wunderschöne Wort Bestandsrentner gelernt. In diesem schönen Text, den du vorbereitet hast, da war das schöne Wort, das gilt für Bestandsrentner. Stell dir mal vor, du bist irgendwann ein Bestandsrentner.
Geil, das kommt dann in meine Twitter-Bio.
Ja, kann man ab morgen reinschreiben.
Gewinner des Tages
ist Andi Scheuer. Ja, weil er sich erfolgreich trotz Corona und Gabriel wieder in die Schlagzeilen wuchtet. Die FAZ schreibt, Straßenverkehrsreform unwirksam. Verkehrsministerium darf neue Bußgelder und Fahrverbote nicht anwenden. Ja, das liegt an einem kleinen Formfehler. Der führt aber dazu, dass nach Auffassung von Verkehrsrechtsexperten mindestens die Unwirksamkeit der verschärften Fahrverbote das Ganze zur Folge hat, möglicherweise sogar die Unwirksamkeit der gesamten Straßenverkehrsreform. Und da muss man doch sagen, also das hat Andi Scheuer aber doch auch mal wieder gut hingekriegt, oder? Also das ist Scheuer und Jura.
Ja, alles gut hingekriegt, ja.
Ja, oder? Also Scheuer und Jura, die beiden passen so gut zusammen wie die Geissens und unbedruckte T-Shirts. Wenn es um Verfassungsorgane geht, dann ist Scheuer doch wirklich der Blinddarm, oder? Also der tut weh und kann eigentlich nicht bleiben. Was kriegt er denn eigentlich hin? Also das ist so.
Der ist eine große Motivation und eine inspirierende Figur für alle, die ihren Job nicht gut machen und trotzdem ihn behalten und vielleicht sogar befördert werden. Und insofern muss man wirklich dieser Bundesregierung danken, dass sie auch Leuten eine Chance gibt, die wirklich ihren Job nicht beherrschen. Das muss man auch mal wirklich so sehen, würde ich sagen.
Meine Freundin Niki Hassania, vielen hier im Podcast bekannt, sie nennt ja Scheuer mittlerweile nur noch Human Jenga, weil sie sagt, wann kippt dieser verkackte Holzturm endlich um? Da wird ein Stein weggezogen und noch einer und trotzdem wackelt er nicht. Wirklich, der ist ja so ein bisschen der Thanos unter den Ministern. Den kriegst du einfach nicht.
Ja, Horst Seehofer will ihn auch behalten, weil er will noch einen CSU-Minister haben, der es noch schlechter macht. Und insofern, glaube ich, ist es sehr wichtig für Seehofer, dass Scheuer bleibt.
Blattgold.
Der Spiegel schreibt, Abstimmung im Bundesrat, noch weniger Rechte für die Sau. Ja, damit ist jetzt nicht Scheuer gemeint, sondern tatsächlich Schweine. Trotz Fleischskandal, trotz Tierwohldebatten, der Bundesrat will einer Gesetzesänderung zustimmen, die das elende Leben der Muttersauen weiter verschlechtert. Die Grünen sind auch dabei. Ja, es ist wohl, heute geht es im Bundestag hoch her. Es geht darum, dass die gängige Praxis der Haltung von Sauen in Kastenständen schnellstmöglich beendet werden soll. Also es geht insgesamt um Tierschutz, Nutztier, Haltungsverordnung, Pipapo, Tierwohl, alles im Bundestag. Und parallel wird im Bundesrat ein kleiner Passus verändert. und am Ende vermutlich auch durchgewunken, indem es darum geht, dass Schweine sich in diesem sogenannten Kastenstand halt eben auch mal hinlegen können. Dass sie in der Liegeposition in beiden Seitenlagen einfach mal ihre Beine ausstrecken können und somit dann auch geruhsamen Schlaf finden in einem ansonsten ohnehin nicht besonders schön leben. Und das soll aber durchgewunken werden von 11 Bundesländern, teilweise halt eben dann auch durch die Bundesländer, in denen die Grünen sind. Und Julia Klöckner hat sich also für diese kleine Veränderung im Gesetzestext eingesetzt. Es geht nämlich um so eine Art Kompromiss. Und da steht dann drin, dass das Schwein beim Hinlegen nicht durch ein bauliches Hindernis am Ausstrecken gehindert werden darf. Klingt erstmal gut. In der Praxis ist aber das bauliche Hindernis nie das Problem, sondern es sind die anderen Schweine, die da sind. Und wenn du das jetzt da reinschreibst, dann sagen alle, ja wieso, wird ja nicht durch ein bauliches Hindernis behindert, dass das Schwein da liegen kann, sondern es sind halt einfach die anderen Schweine. Und seit, ich glaube, fast schon 20 Jahren wird munter gegen diese Verordnung verstoßen, dass die Schweine sich hinlegen müssen. Aber Julia Klöckner hat sich da also offensichtlich auch nicht dadurch hervorgetan, dass im Sinne der Tiere zu verändern. Und sie ist ja diejenige, die sich ja bei Twitter jetzt gerade eben nach der Causa Tönnies noch so extrem, also besorgt gezeigt hat um das Wohl der Tiere und der Schweine. Bist du auch so überrascht, dass sowas passiert?
Naja, man sieht jetzt irgendwie bei Fall Tönnies, aber auch in anderen ähnlichen Fällen, dass offenbar Tierwohl und wie mit Menschen umgegangen wird, ganz eng zusammenhängt. Mhm. Und dass, wenn die Sauerei auf der tierischen Seite passiert, das dann meistens auch damit zu tun hat, dass Menschen da nicht so richtig gut arbeiten. Insofern, das führt uns dieser Fall Tönnies vielleicht auch mal ganz gut vor Augen.
Ja, das ist allerdings wahr. Mal gucken, was Sigmar Gabriel dazu noch zu sagen hat. Wir warten einfach mal den Tag.
Er berät dann sicher noch, um das die Lage zu verbessern.
Das hat mich überrascht.
T3N schreibt, Tesla wertvoller als Toyota. Erst belächelt, dann gefürchtet. Ja, es ist wohl so, dass der US-Elektroautobauer Tesla jetzt im zweiten Quartal trotz Belastung durch die Corona-Krise deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat als erwartet. Also in den 3 Monaten bis Ende Juni waren es weltweit 90.650 Autos. Und das hat die Aktie jetzt vorbörslich zunächst mit einem Kurssprung um über rund 9% nach oben schnellen lassen, also ganz ungewöhnlich. Und ich habe das mal nachgelesen, vor 10 Jahren beim Börsengang von Tesla wurde die Aktie für $17 gehandelt und jetzt ist sie gut $1,200 wert. Tesla hat damit einen Börsenwert von $180 Millionen, also mehr als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen. Jetzt muss man allerdings mal abwarten, also lass Elon Musk mal wieder einen seiner Twitter-Anfälle kriegen, dann ist die Aktie auch gleich nur noch die Hälfte wert.
Ja, seltsam. Man denkt doch immer, Aktienkurse hängen so sehr an Psychologie und Aktionäre reagieren auf die kleinste Erschütterung und Elon Musk kann jeden Schwachsinn rausblasen und offenbar passiert nichts mit dem Aktienkurs, jedenfalls nicht.
Ja, wobei doch, also das passiert schon immer wieder mal, aber irgendwie ist dann doch dieses Unternehmen genießt dann so doch diesen vollumfänglichen Hype. Das ist schon spannend, was da mit Tesla passiert. Und dass das auch so von der Corona-Krise, dass die da nicht wirklich betroffen waren, hat mich schon überrascht.
Und nebenbei noch irgendwelche Raketen in All schießen. Ich verstehe nicht, wie das alles so geht, wo das Geld herkommt. Aber muss ich auch nicht. Also insofern.
Ja, das ist richtig. Ein gewisser Carsten Maschmeyer äußerte sich übrigens auch via Twitter. Es ging nämlich darum, dass die Bild über Tesla so ein bisschen herzog, dass sie wohl Qualitätsmängel hätten. Und Maschmeyer schrieb, es ist halt nicht alles Gold, was rumst. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es bei Tesla sehr viele Qualitätsmängel. Also können sie nicht so gut Autos bauen, wie ihr Marketing uns glauben machen wollte. Und da muss man natürlich sagen, klar, wenn es um Firmen geht, die mit Blendwerk versuchen, Ramschprodukte an den dummen Käufer zu bringen, dann ist Carsten Maschmeyer natürlich sehr kritisch. Das weiß man ja.
Ja, da ist er aus eigener Erfahrung sensibel.
Ja. Papala Paparazzi.
Die Zeit schreibt, Ghislaine Maxwell, mutmaßliche Epstein-Komplizin, in 6 Punkten angeklagt. Ja, das FBI hat Ghislaine Maxwell aufgegriffen. Sie war untergetaucht, als der mutmaßliche Sexualstraftäter Epstein in Haft kam. Maxwell soll ihm Mädchen vermittelt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die englischen Buchmacher jetzt schon Wetten annehmen, wann sie sich im Knast umbringt.
Ja, und es gibt ja noch verschiedene Involvierte, unter anderem Prinz Edward.
Andrew,
oh mein Gott, ja, Gott, jetzt will ich keine Klagen aus dem britischen Königshaus bekommen. Nein, genau, der dort auch mit involviert war und jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Angst kriegt, weil da vielleicht noch die eine oder andere Zeugenaussage
wirklich
danach folgt.
Also das, es ranken sich ja sehr viele Mythen um Epstein und natürlich auch um sein Gänsefüßchen Selbstmord. Was, glaube ich, Fakt ist, ohne gleich wie Attila Hildmann zu klingen, ist, dass es sicherlich sehr viele Menschen gibt, die jetzt kein hochrangiges Interesse daran haben, dass jemand aus dem Epstein-Umfeld auspackt, was denn da so los gewesen ist. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und dann haben wir noch eine andere Meldung, die hat jetzt nicht direkt was mit Epstein zu tun. Alfred Biolek stiftet seine Schmuckstücke. Er wird in wenigen Tagen wird die TV-Legende Alfred Biolek 86 Jahre alt. Und weil sein Leben endlich ist, spendet er dem Kölner Museum für angewandte Kunst 2 Schmuckstücke, damit sie auch nach seinem Tod eine gute Aufbewahrung haben. Also das ist so eine Brosche und ein Ring, den er in vielen Sendungen getragen hat. Und ich weiß nicht, hast du eine Beziehung zu Alfred Biolek in irgendeiner Form?
Ich habe sehr schöne TV-Momente in Erinnerung. Also ich fand es immer angenehm, ihn im Fernsehen zu sehen. Und auch heute, als ich dieses Wort las, nämlich es ist ein Herrenring, den er dem Museum vermacht hat. Dieses Wort löst irgendwie seltsamerweise so eine Behaglichkeit in mir aus, ein Herrenring.
Ja, ich hatte beim Begriff Herrenring, hatte ich jetzt gerade nochmal an Epstein gedacht und sprang nochmal zurück in die letzte Meldung. Nein,
Ich finde das Konzept aber auch gut, dass man einfach mit privaten Besitztümern zu einem Museum geht und das
super,
anbietet.
Oder?
Das würde ich vielleicht auch mal machen, so.
Das müsste man mal überlegen. Ja, wenn du dir nicht alles klauen lässt.
Ja.
Und ich fand eine tolle Episode, war bei Alfredissimo, als damals Helmut Kohl da war. Das war toll. Und da war Biolek so, großartig, Herr Kohl, was haben Sie mir denn mitgebracht? Und dann sagte Helmut Kohl so, ja, ich mache einen Pudding, wie ich es früher in Oggersheim gegessen habe. Ja, großartig, Herr Kohl, was ist denn das Rezept von diesem? Und dann sagte Helmut Kohl, das Rezept von seinem Pudding begann so, also, man nehme 18 Eier. Und wie es weiterging, entzieht sich meiner genauen Erinnerung. Und das, muss ich sagen, fand ich schon beeindruckend. Naja, wir kommen zur letzten Rubrik.
Die gute Nachricht des Tages.
NTV schreibt, FBI schnappt Protz-Influencer, 390 Millionen Euro gestohlen. Also Privatjets, Designerklamotten, Luxusautos. Raymond Abbas, besser bekannt als Hashpuppy, so kennt man ihn bei Instagram, postete regelmäßig Fotos aus seiner Dolce Vita. Doch seit dem 6. Juni gibt es keine neuen Posts mehr von dem nigerianischen Influencer. Also er soll zusammen mit Komplizen fast 2 Millionen Opfer über das Internet betrogen haben. Also mit anderen Verdächtigen hat er dann bestehende Internetseiten gefälscht, um Überweisungen auf eigene Konten umzuleiten. Also schon beeindruckend. Ich war ja vor allen Dingen deshalb beeindruckt, weil ich dachte, also das FBI, ich dachte, da ermittelt jetzt ausschließlich Pocher in solchen Angelegenheiten. Warst du auch so überrascht?
Ich habe die Meldung nicht ganz verstanden, was das Gute daran ist, dass er gefasst wurde, richtig? Ich habe das Konzept, nicht, dass er Leute abgezogen hat, sondern dass er gefasst wurde, ist das Gute, oder?
Ja, absolut. Gut. Ja, gut, total. Gut. Also nicht das Abzocken.
Nee. Ich dachte schon. Kommt ja drauf an, wie man drauf guckt.
Ja, aber, ja. Wie gesagt, also gerade du bist ja heute auch nochmal in einer besonders sensiblen Situation. Da werde ich ja niemanden loben, der andere Leute hier irgendwie bestiehlt. Aber 390 Millionen Euro, da könnte doch eigentlich auch, könnte Hashpuppy doch vielleicht auch der neue Chef bei Wirecard werden, oder? Mit diesem Elan.
Absolut, Micky. Und ich muss die Chance nutzen, auch jetzt den Dieb nochmal hier direkt anzusprechen.
Ja,
bring
bitte
einfach die Vespa zurück. Du wirst keine Freude dran haben. Ich werde dich eh finden. Also du hörst den Podcast von Micky, bringe die Vespa zu mir.
Welche Farbe hat die Vespa?
Ist rot, eine schöne rote Vespa, Zweitakter, sehr laut und knattert. Also,
ist es eine alte oder eine neue?
Nee, relativ neu.
Okay.
Sehr wertvoll.
Okay.
Deswegen einfach zurückbringen.
Alles klar, dann beenden wir die heutige Folge von Aktenzeichen und Filterkaffee. Lieber Felix, ich danke dir für deine Teilnahme. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Und wenn du magst, komm doch einfach wieder.
Sofort. Wenn die Vespa wieder da ist.
Ja, so machen wir es. Also, mach's gut. Bis denn.
Bis dann. Ciao, Miki.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.